Wollen Sie sagen, dass das Wort
aufschlagen im 2. Philipper 2,
den Vers 12 und 13. Philipper, Kapitel 2, Vers 12. Da sagt der Apostel Paulus an die Gläubigen zur Gemeinde zu Philippi: Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Soweit das Wort Gottes. Bei einer oberflächlichen Überlesung dieser Schriftstelle könnte man versucht sein, zu sagen, wir müssen durch Werk gerechtfertigt werden, nämlich wir müssen richtig zittern und uns ordentlich von morgens bis abends 24 Stunden am besten fürchten. Aber das könnte nur dort so verstanden werden, wo man Gottes Wort nicht erkennt, nicht erfasst. Hier bei der Behandlung dieses Textwortes dürfen wir aber nicht die zweite Hälfte des Verses vergessen, sondern müssen sie vielmehr voranstellen. Sie lautet: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Weil Gott solches in uns wirkt und Gott will solches in uns wirken, so sollen wir ihm einerseits Stille halten, dass er wirken kann, dass er durch uns das vollbringen kann, was er beabsichtigt, als durch willige, brauchbare Werkzeuge. Andererseits sollen wir die Kraft, die er, der Herr, uns darreicht, nämlich den Heiligen Geist mitsamt seinem teuren Wort annehmen und in und mit demselben unter Furcht und Zittern unsere Seligkeit schaffen oder bewirken. Wenn uns Gottes Wort lehrt, dass wir Stille halten sollen, und das ist die eine Seite, dann möchte uns der Geist Gottes gleichsam hineinführen, dass er uns alle Tätigkeit nimmt, die darauf abzielt, uns gegen sein Wort und die Absicht des Herrn fernzuhalten. Gott will nicht, dass wir uns gegen sein Wort und gegen seine Absicht stellen, sondern wir sollen still sein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass Gott Kraft darreicht, und zwar gerade so viel, wie wir brauchen. Das ist auch gut so, denn Gott gibt jeweils die Kraft für den Tag, in welchem wir leben. Würde uns Gott die Kraft geben für die nächsten 6 Wochen, da würden wir nicht haushalten. Das ist ganz klar. Es gibt viele Menschen, die kommen mit ihrem Geld nicht aus. Und es gibt solche, die kommen aus guten Positionen und die haben das Dreifache als andere. Und die kommen mit dem Geld nicht hin. Warum denn? Weil sie nicht verstehen, ordentlich zu haushalten, ordentlich einzuteilen. Wer richtig einteilen kann, er kann auch haushalten. Und so ähnlich haben wir es hier. Gott gibt uns deshalb, weil wir nicht haushalten können mit den von Gott gegebenen Dingen, immer nur die Kraft, soweit, dass sie für den Tag reicht. Würde er uns die Kraft für die nächsten 6 Monate geben, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir ab und zu Bäume herausreißen, die würden am Straßenrand liegen, und dann würden wir in den letzten 10 Tagen des Monats am Boden liegen, weil sie inzwischen verbraucht ist. Und so möchte uns der Herr gleichsam auch mit diesem Worte etwas lehren. Gott macht uns gerecht durch sein Wirken, er macht uns gerecht ohne unsere Werke. Den Satz wollen wir uns gut merken. Auch nicht durch Fürchten und Zittern. Denn das ist der Werk. Er macht uns praktisch, wenn wir zu ihm gekommen sind, zum Herrn, macht er uns heilig. Er heiligt uns sozusagen auch noch mit durch unsere Werke, die wir in der Abhängigkeit vom Herrn tun, nachdem wir Kinder Gottes heißen. Das heißt, unser ganzes Leben soll ein fortgesetztes und immer anhaltendes gutes Werk, ein angenehmes Opfer sein. Dieses Opfer soll Christus gehören, indem wir uns ihm, unserem Gott selbst, auf seinen Altar darbringen. Wie der Herr sich für uns dargebracht hat und unsere Seligkeit geschafft hat. Das ist nicht anders geschehen, als dass der Herr mit großer Angst und mit großem Zittern in Gethsemane anfangend sich unter den Willen Gottes beugte und stille hielt. Wie auch er will, dass wir uns stille verhalten. Aber dann das tun, was Gott will. So hat es der Herr Jesus auch getan. Und also, lesen wir, tat er seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt. Er war also darin still und ruhig. Aber er beugte seinen Willen unter den Willen des himmlischen Gottes und Vaters. Und darin hat der Herr Jesus uns ein herrliches Abbild geschaffen. Das Abbild eines lebendigen Gottes, vorgelebt durch Jesus, den Sohn der Herrlichkeit. Für uns, dass wir daraus lernen sollen. Dass er mit großer Angst und Zittern, anfangend in Gethsemane, sich unter Gottes Absicht und Willen beugte. Und dann, als das auserwählte Lamm Gottes unter Höllenqualen am Kreuz für uns, für dich und für mich starb. Er ist nicht gestorben, einfach weil er sterben wollte, sondern er ist gestorben, freiwillig den Weg gehend, weil es dem Willen des himmlischen Vaters entsprach und wir durch unsere Sünde seine Absicht des Todes praktisch ausgelöst haben. Deshalb ist er gestorben. Das heißt, wir sind schuldig am Tode Jesu. Ganz abgesehen, die Bibel sagt, wer seinen Nächsten hasst, ich weiß nicht, ob wir schon mal Hass in unserem Herzen hatten, gegen anderen. Die Bibel sagt, er ist ein Menschenmörder. Damit sind wir ein Mördergeschlecht. Und wenn niemand auf dieser Erde seinen Nächsten einmal gehasst hat, also wenn einer niemals gehasst hat, dann ist er trotzdem ein Mörder, weil er der Sünde wegen Christum am Kreuz ermordet hat, wegen seiner Sünde. Er ist schuldig am Tode Jesu, ein Mörder, wer jemanden umbringt. Wir haben mit unserer Dienstbarkeit der Sünde Christum ans Kreuz geschlagen. Nicht die Römer allein, nicht die damaligen Schriftgelehrten allein, sondern auch wir stehen in ihrem Gefolge als Mörderschar gegen Jesu. So sagt auch der Mann Gottes in der Apostelgeschichte, diesen Jesum, den ihr gekreuzigt habt. Dann lesen wir, dann schnitt es ihnen ins Herz. Und das muss uns richtig ins Herz schneiden, sonst merken wir das nicht. Wir müssen es so deutlich hören, dass wir hören, wir sind Mörder. Nur dann, wenn wir wissen, dass wir Mörder sind, brauchen wir auch Rettung. Einer, der nicht verloren ist, der braucht auch keinen Retter. Einer, der nicht am Ertrinken ist, der braucht nicht der Rettung herausgezogen zu werden. Aber weil wir alle eine Mörderschar sind, deshalb bedürfen wir der Errettung durch Jesus. In und unter Höllenqualen statt der Heiland wegen unserer Sünden. Aber Gott sei gelobt, so erniedrigend dieser Tod auch für unseren Herrn war, umso herrlicher war seine glorreiche und wunderbare Auferstehung, von der wir hören, als er nicht im Tode geblieben war. Umso herrlicher war seine Himmelfahrt und das Sitzen zur Rechten Gottes, samt der Ausbreitung des Evangeliums und seines Reiches, als auch der Frucht seines Todes bis zum heutigen Tag. Auf diese selbstverleugnenden Weise hat er, der Jesus, unsere Seligkeit erworben. Das ist zunächst der Ausgangspunkt. Und auf diese selbstverleugnenden Weise sollen auch wir seine Nachfolger sein. In der gleichen Weise, in der gleichen Art. Indem wir unser eigenes Leben mit ihm am Kreuz in den Tod geben. Das heißt, in der Gleichheit seines Todes mit ihm, mit unserem Herrn Gemeinschaft haben. Damit wir auch mit ihm, unserem Herrn, mit auferstehen können. Ansonsten wir kein Anrecht haben. Wer nicht mit Christus in der Gleichheit seines Todes gestorben ist, kann nicht in der Gleichheit seiner Auferstehung ewiges Leben empfangen. Um gute Frucht zu bringen, ist der Heiland auferstanden. Und der Jesus will uns auferstehen lassen, wie wir wissen, am Ende, damit wir für ihn die kostbare Frucht der Mühsal seiner Leiden sind. Diese völlige Selbstvernichtung für Christus ist eine Selbstzerstörung der sündlichen Ansätze, der sündlichen Beziehungen. Diese völlige Selbstvernichtung, die durch Gott in uns gewirkt wird und gewirkt werden soll, ist und bleibt eine Tat der Selbstverleugnung. Diese praktische Auswirkung ist an uns Selbstverleugnung, die wir aber auch immer mehr lernen sollten, weil wir einfach da hineingestellt sind. Und zwar, damit Gott uns mehr und mehr in seiner Kraft oder mit seiner Kraft erfüllen kann, die wir in seinem Dienste, so wie wir von ihm zum ewigen Leben gerufen sind, stehen wir augenblicklich in seinem Dienst, nicht mehr im Dienst des anderen. Es gibt keine Neutralität, entweder stehen wir im Dienst Jesu und das vollzieht sich auf der Ebene der Errettung, die uns durch das teure Blut Jesu geworden ist, vermittelst der Wiedergeburt, die wir brauchen, nicht allein den Glauben, sondern mittels des Glaubens zur Wiedergeburt zu gelangen. Und zwar, die wir in seinem Dienste stehen zu seiner Verherrlichung, will er uns verwenden, damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, nicht der unseren, sind. Wir sehen also, kein Selbstzweck liegt darin, sondern die Absicht der Verherrlichung Gottes in Christo und so unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen. Die Kehrseite davon ist, widersteht der Mensch dieser Kraft Gottes, die er gegeben hat in Christo, die er nicht geben will, sondern bereits gegeben hat am Kreuz. Dort, wo der in den Tod ging, den der Mensch als der Kraftlose ansah, offenbarte sich in Gottes Kraft und Herrlichkeit am Tage seiner Auferstehung. Deshalb sagt auch Gottes Wort, dass seine Macht an uns vollbracht wird in unserer Schwachheit. Das ist die göttliche Seite. Gott will keine großen Akrobaten an uns sehen, sondern er will solche sehen, die sich dem Herrn Jesus nach der Aussage des Wortes Gottes, nicht nach unserer menschlichen Dafürhaltensseite, sondern nach der Mitteilung des Wortes, sich ihm gänzlich ausliefern. Nach dem Willen und nach dem Leben. Völlig an Christus ausliefern. Nur so kommen wir in die tiefe Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Die Kehrseite ist, widersteht dieser Mensch jener Kraft, dann bleibt er in der Knechtschaft des Teufels. Deshalb sagte Herr Jesus zu den Juden, die sich der Kraft unseres Herrn Jesus Christus wehrten, euer Vater ist der Teufel. Und die Begierden eures Vaters tut ihr, sagt ihr, wollt ihr tun. Das steht in Johannes 8, Vers 44. Das heißt, es gibt nur zwei Vaterschaftsnachweise. Entweder ist unser Vater im Himmel der Zeuge, von dem Gottes Wort redet, dann sind wir Kinder dieses himmlischen Vaters, wiedergezeugt durch den Heiligen Geist, vermittels einer neuen Geburt, oder wir bleiben so, wie wir sind. Wenn wir diese Kraft Gottes ablehnen, dann bleiben wir werden das nicht, sondern wir bleiben nach unserer Vaterschaft, zugehörend dem Vater, dem Teufel. Und das ist eine furchtbare Sache. Und damit bewirken solche, ein solcher bewirkt seine eigene Verdammnis, seine eigene Entscheidung, die er gefällt hat, sich Christus nicht auszuliefern, damit entscheidet er sich für die ewige Verdammnis. Es ist seine eigene Schuld, wenn er verloren geht. Der Mensch, der nicht ganz zu Christus durchdringt. Und zwar, wie es nur Gottes Gnade und Huld ist, wenn der Mensch errettet wird. Das ist die eine Seite. Die eine Richtung der Untersuchung. Und wir sehen noch eine andere. Erstens, Gott hat alles für alle getan. Das ist das Erste. Gott hat dieses Erlösungswerk am Kreuz so geschehen lassen, dass jeder Mensch jede Vergebung empfangen kann. Nun könnten wir sagen, Gott ist daran schuld, wenn ich nicht errettet bin, der hat in mir das noch nicht bewirkt. Doch, er hat es schon bewirkt. Die Rettung in Jesus für jeden Einzelnen liegt gleich dieser Bücher hier auf dem Tisch. Und Gott sagt nur, nehmt euch jetzt. Ihr braucht nur noch zuzufassen. Und das ist unser Kommen zu Jesus. Fassen wir nicht zu, dann unterliegt die Ablehnung des Zufassens unserer persönlichen Willensentscheidung. Wir wollen nicht zufassen, denn es kann kein Mensch geben, der noch zwei Hände hat oder eine Hand hat, hier an einem Buch nicht zuzufassen. Und wenn er gar keine Hand hat, dann zieht er das Buch mit der Nase an sich. Auch das würde genügen und es würde ihm dann in den Schoß fallen. Gott mag verschiedene Mittel haben, die er auch gebraucht, um den Menschen das Evangelium nahe zu bringen. Und wenn jemand sagt, der hat nur eine kurze Nase, dann nimmt er eben das Kinn. Aber in jeder Weise wird Gott den Menschen die Gemeinschaft, die Gott für ihn durch Christus hat geschehen lassen am Kreuz, er wird diese Gemeinschaft durchführen, wenn der Mensch bereit ist, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu der von Gott und in Gottes Wort bestätigten Verlorenheit. Das ist doch klar. Wenn ich und wenn jeder Mensch verloren ist von Natur aus und ich verhalte mich so, als ob ich nicht verloren sei, dann mache ich Gott zum Lügen. Und die Bibel sagt, die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist klar. Wenn ich sage, ich bin nicht verloren, obwohl ich es bin, dann mache ich Gott zum Lügen. Und Gott kann dann diese Gemeinschaft an mir nicht bewirken. Er kann sie nicht vollziehen. Obgleich Gott in Christo solches schon am Kreuz bewirkt hat. Wir bräuchten es nur zu nehmen. Gott hat alles für alle bereits getan. Wir haben zu der Seligkeit, die uns nötig ist, nichts mehr hinzuzufügen. Warum denn nicht? Weil Christus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht. Deshalb brauchen wir nichts mehr zu vollbringen. Sonst wäre es nicht vollbracht gewesen. Weil Gott nach Vers 12 alles wirkt. Und das ist das alles Wirkende, was wir in Vers 12 haben. Er hat alles bewirkt durch Christus am Kreuz. Wirklich? Jawohl, wirklich alles. So dass praktisch für uns nichts mehr an Werk zu tun ist. Christus hat für uns die Zeit des Werkes abgeschlossen, nämlich das ist die Gesetzeszeit, du sollst, lautete die Gesetzeszeit. Und Christus hat eine neue Zeit eingeleitet, weil wir durch die Handlungen des Werkes uns nicht in die Gemeinschaft mit Gott bringen konnten. So hat Gott vom Himmel her seinen Sohn gesandt und hat dieses Werk, das wir nicht fertig brachten, vollbringen lassen. So. Deshalb hat Christus ausgerufen, das Werk ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das ist jene Aussage, die wir hier lesen, weil Gott alles wirkt. Wirklich alles gewirkt. Aber Gottes Wille kommt in mir nur insoweit zur Ausführung, als zweitens mein Wille will. Verstehen wir? Gott kommt hinsichtlich der Errettung mit einem Menschen nur insofern zum Ziel der Errettung und Erlösung, soweit ich. Und hier sind wir verantwortlich, nicht mehr Gott. Das ist nicht mehr sein Wirken, der alles wirkt. Jetzt habe ich zu wirken und zuzugreifen, weil es ja schon vor mir, über mir auf dem Schoße hingelegt ist durch Gott. Also brauche ich es nur noch zu nehmen. Darum hat Gott von Natur aus jeden Menschen auch zwei Hände geschaffen, damit wir zufassen können. Das, was von Gott dargereicht ist, was von Gott gegeben ist. Wir fassen zu. Mein Wille will. Das ist die Frage, ob wir wollen. Ob wir dieses ewige Leben wollen. Und wenn uns dann klar ist, dass es um ewiges Verlorensein und ewigliche Rettung geht, in unserem menschlichen Leben, mir erzählte vor einiger Zeit eine Frau, da war was in der Familie, die haben einige Kinder, da war was passiert. Und die Frau hörte, dass da ein Kind verunglückt war. Da hörte sie schon die Nachricht, das Kind hat sie noch nicht gesehen, hat aber runtergestürzt. Und da sagte die Frau, ich habe am ganzen Körper gezittert. Ist verständlich, ne? Weil man nicht weiß, wie schlimm es ist und so. Hat es schon gehört. Sie hat am ganzen Körper gezittert. Warum? Weil sie nicht wusste, ob der Junge was gebrochen hat. Konnte ja sein, hat sich das Bein gebrochen. Es war dann halb so schlimm. Hat er nur geweint und es war nach dem nächsten Tag war schon wieder gut. Er hat sich nichts gebrochen, aber sie hat gezittert. Es konnte ja was gebrochen sein. So, Gottes Wort stellt uns nicht nur einen Beinbruch hin, sondern den Verlust unseres ewigen Lebens für alle Ewigkeit. Wissen wir jetzt, warum wir unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern erfassen, erfüllen sollen? Weil es um alles geht. Es gibt nichts auf dieser Welt, was uns betrifft, was größer wäre als unsere Rettung in Jesus und wenn nicht, unsere Verlorenheit in Satan. Und durch die Sünde im Garten Eden, da sind wir alle in die vollkommene und absolute Verlorenheit gekommen. Deshalb, wer verloren geht, der kann so bleiben, wie er ist. Der ist fix und fertig von Natur, wenn er geboren ist. Der ist fix und fertig zur Hölle. Darum hat Jesus die Höllenqualen für uns gelitten am Kreuz, bis er ausrief, es ist vollbracht. Das Werk, welches der Vater ihm geheißen hat. Das, nämlich unser Kommen, hat nun im Gehorsam und im Glauben zu geschehen, indem wir dem Worte Gottes glauben und nicht mehr dem Vater der Lüge. Und wir nehmen nun in der Bereitwilligkeit unserer Herzen, in der Willensüberzeugung seines Wortes und des Willens Gottes, das Geschenk der Erlösung durch Christo Jesu an. Mein Wille wird in seinen Willen gelegt. Verstehen wir das? In dem Augenblick, wo ich meinen Willen in den Willen Gottes hineinlege, habe ich keinen eigenen Willen mehr. Dabei verlieren wir den Eigenwillen. Das ist was Böses. Gottes Wort sagt, dass der Eigenwille vor Gott wie Wahrsagerei und Götzendienst ist. Das lesen wir in 1. Samuel 15, Vers 23. Das steht tatsächlich geschrieben. Vor Gott ist der Eigenwille Wahrsagerei. Der behandelt jeden Menschen, der noch nicht zu Christus gekommen ist, als ein Wahrsager. Ein Zauberer und ein Götzendiener. Das ist eine furchtbare Sache. Da bleibt an uns nichts mehr übrig. So sieht uns Gott. Das ist eine ganz fürchterliche Angelegenheit. Da muss man doch schon alles daran setzen, um gewiss zu sein, der Errettung, die Christus für uns geschaffen hat, aber auch nun diese Errettung für mich persönlich anzunehmen. Meinen Willen übergebe ich Christus. Dann sind wir nicht enthemmte, willenlose Geschöpfe. Umgekehrt ist es, dann gibt uns Gott seinen Willen. Seinen Willen. Dann lassen wir uns von seinem Willen leiten. Durch seinen Willen führen. Wie können wir denn das machen? Durch sein Wort. Durch sein Wort. Lassen wir uns nun durch und von seinem Willen führen. Das muss man mal erlebt haben. Wie man zu Christus kommt und sagt, Herr Jesus, mein ganzes Leben war Götzendienst, ich bekenne dir es jetzt. Ich habe mein ganzes Leben gegen dich gestanden. Ich habe ein frommes Gesicht gemacht. War alles Betrug, alles Schwindel. Ich habe nicht den Heiligen Geist in meinem Herzen. Geschwister, ich sage es nur, diese Bekenntnisse haben wir in der Seelsorge. Da kommen Menschen oft von weit her, um vor Gott in unserer Gegenwart solches zu bekennen. Und dann erleben wir, wie sie durch das Geschenk seiner Gnade Christus erfassen. Und wie sie frohen Herzens sind, dass sie errettet sind. Das Bewusstsein, dass Gott uns vergeben hat, bringt frohe Herzen. Wenn unsere Herzen nicht froh sind, da fehlt etwas hinsichtlich der Vergebung von Gott. Da fehlt es nicht irgendwie an Geld, sondern da fehlt es an geistlichen Dingen. Meinen Willen, von seinem Willen umfassen zu lassen. Wir entziehen uns durch Privatleben durch Privatentscheidungen. Wir sind nicht bereit dazu, unseren Willen, dem Willen Gottes, zu unterordnen. Deshalb sagen wir es mit dem Munde und wünschen es mit dem Herzen, vollziehen es aber nicht im Gehorsam. Der Erfolg ist, wir gelangen nicht zur Wiedergeburt. Wiedergeboren heißt von neuem geboren sein, sagt der Herr Jesus in Johannes 3. Und das hat mit der alten Geburt überhaupt nichts mehr zu tun. Wir machen uns willensgemäß mit dem Geiste Gottes eins. Deshalb ist es eine Geburt nach dem Geist. Und alles, wenn wir unseren Willen in seinem Willen umfassen lassen, dann ist alles gut. Wirklich? Jawohl, alles. Gott wirkt in diesem Augenblick vom Himmel herab auf mich, auf dieses schwache Menschenkind. Warum? Weil Gott das so will. Wir sind für ihn nicht zu sündig. Aber das Problem ist, ob wir uns in Aufrichtigkeit dem Willen Gottes stellen wollen. Und das fordert Gott. Und bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Es gibt keins. Es gibt kein Ansehen der Person, dass er ein Auge oder zwei Augen zudrücken wird. Gott drückt kein Auge zu. Da ist das Opfer Jesu am Kreuz viel zu kostbar gewesen, das er gegeben hat. Denn dann wäre ja Rettung außerhalb des Opfers Jesu. Es gehört einfach zum Opfer, das Gott uns gegeben hat, nämlich Gott hat in Christo alles gegeben. Er hat uns nicht zurückgehalten. So fordert er nun auch von uns eine völlige, eine absolute Auslieferung, eine Auslieferung unseres ganzen Willens. Frage, ist das an uns geschehen? Er wirkt vom Himmel herab als der lebendige Gott, und das muss man erlebt haben, das kann man nicht nachreden, gegen mich als schwaches Menschenkind, und ich schaue auf zu ihm, wo das Zentrum, wo der Geber, wo Kraft und Frieden und Vergebung herkommt. Von Christus. Er ist unser Frieden. Und ich lege meine Hände, das ist unser Wille und unser Leben, in seine starke Hand. Bist du bereit dazu? Der Jesus sagt, wer überwindet, der wird das empfangen. Das ist Überwinden für unsere heutige Zeit. Nicht durch Werk, sondern das ist eine Überwindung, die einfach Gott will, unseren Willen ihm in die Hände zu legen. Das bringt ewiges Leben. Also ist sehr einfach. Kann jeder machen, wenn er Lust hat. Wenn er es erfasst hat, dass seine ewige Verdammnis damit ein Ende findet. Der darf es tun. Jesus ladet ein. Deshalb sagt er, kommet her zu mir. Nicht einige, nicht viele, sondern alle. Hat gesagt, alle sind gerufen, dieses ewige Leben in dieser Weise zu empfangen, zu nehmen, um reich zu sein in Christus. Und dann weiß ich, er, der diese starken Arme hat, der mit starkem Arme Israel herausführte aus Ägypten. Ägypten ist ein Schattenbild unserer sündlichen Welt. So wie er damals sein irdisches Volk Israel herausgeführt hat aus Ägypten, so führt er gleichsam uns heraus aus dem Zustand des Todes, aus diesem Todesland dieser Welt. Mit solch einem starken Arm, dass Gott geehrt wird, wenn ich mich diesem Arm glaubend anvertraue. Verstehen wir? Nicht mehr unserer Intelligenz, nicht mehr unserem Denk- und Unglaubensvermögen, sondern ihm, dem Herrn. Er führt mich durch die Wüste dieser Welt und durch diese Zeit. Und zwar, wohin? Bis zum Vaterhaus, bis in die Ewigkeit. Mit starker Hand. Wir lesen da Johannes 10. Noch einen Satz in Johannes 10. Es gibt dann Leute, die glauben dem Wort Gottes nicht so richtig. Wir lesen von 27 ab. Johannes 10, Abvers 27. Lesen wir lieber zwei Verse mehr. Meine Schafe, sagt der Jesus, hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Jetzt wissen wir, wer ewiges Leben gibt. Und sie gehen nicht verloren, ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Warum denn? Weil er so eine starke Hand hat. Und jetzt kommt's. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann, nicht nur wird, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Das muss man glauben. Darin haben wir unsere Rechtsprechung, sprich Rechtfertigung. Wenn wir das glauben, was Gottes Wort sagt. Die er nun so, die so zu Jesus kommen, die können dieses Wort für sich verbuchen. Die haben es erlebt, wie der Heiland ins Herz eingezogen ist. Und das ist die Rettung. Diese Leute sind errettet. Für Zeit und Ewigkeit. Von denen sagt der Herr Jesus, nicht eines kann da aus des Vaters Hand nochmal geraubt werden. Die Bibel sagt das. Es gibt Leute, die glauben das zwar nicht, aber die interessieren uns nicht. Uns interessiert Jesus, der solche wunderbaren Worte sagen darf, weil er auch die Macht hat, uns zu halten. Wisst ihr, wir können uns nicht halten. Wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr ist. Wir wissen ja noch nicht mal, was in 2 Stunden ist, ob wir uns nicht das Genick brechen, dass wir vorbeitreten an der Treppe und sausen wo runter. Da haben sich schon anderes Genick gebrochen. Sogar der alte Eli hat sich das Genick gebrochen, indem er auf dem Stuhl saß. Der saß und hat sich trotzdem das Genick gebrochen. Der ist rumgefallen. Als man ihn eine Nachricht brachte, da ist er umgefallen. Aus dem Stuhl raus, aus dem Lehnstuhl raus. War er tot. Wir sollten uns wirklich fürchten vor dem lebendigen Gott. Nicht knechtisch, aber in Gottesfurcht. Er führt uns an seiner starken Hand durch diese Zeit und Welt und Wüste. Mit Furcht tue ich das, weil es hier um Leben und Tod geht. Nicht als Knecht, sondern als Kind. Mit Zittern, weil ich weiß, dass ich alles, was ich habe, in die Hände dieses mächtigen Gottes lege. Nicht in sklavischer Pein, sondern in heiligem Wandel, im Ausstrecken und in tiefem Ernst. So kann ich Christus erfassen. Nicht mit stolzem Herzen, da kann Christus niemals seinen Arm ausstrecken. Wir sind ja Verlorene. Ein wenig, nein, völlig. Und weil wir völlig verloren sind, deshalb hat Gott ein entsprechendes Opfer gegeben, uns völlig zu retten. Völlig. Nicht ein wenig. Völlig. Vertraue ich diesem Herrn an. Es geht ja um das Wichtigste, um das Größte in meinem ganzen Leben. Um Rettung vom ewigen Tod. Um geborgen zu sein in der mächtigen Hand eines mächtigen, aber heute noch liebenden Gottes. Wehe, aber wer diese Liebe Gottes nicht beachtet, heute. Wehe, wer sie heute nicht beachtet, dem begegnet Jesus einmal nicht liebend, sondern in seinem Zorn, sagt Gottes Wort. Mit diesem Gott möchte ich keine Auseinandersetzung haben. Keine Sekunde. Ich kenne diesen Gott, ich sage es. Ich möchte keine Auseinandersetzung mit ihm. Auf diesem Boden. Ich wende mich heute zu ihm, weil er uns heute gerufen hat. Dem wird dieses Nicht-Gekommen-Sein in der Zeit der Annehmung zum Verhängnis, zur ewigen Pein, zum ewigen Tod gereicht. Wie töricht wären wir, würden wir das tun. Deshalb schreibt der Apostel Paulus diesen Brief an die Gemeinde zu Philippi. Daher, meine Geliebten, er redet zu Gläubigen, zu Wiedergeborenen, denn die waren ja schon geliebt von diesem himmlischen Gott und hatten sich lieben lassen und konnten diesen lebendigen Gott wieder lieben. Nur wenn wir so zu Christus kommen, beweisen wir, dass wir Gott lieb haben. Ansonsten ist das eine andere Liebe. Das Problem unserer Zeit ist, dass viele Menschen heute in unserem christlichen Abendland einen Heiland wollen, der sie rettet. Aber sie wollen Jesus nicht als Herrn haben, der in ihrem Leben Herrschaft und Herrlichkeit übernehmen soll. Den will man nicht. Man will selbst die Dinge in die Hand nehmen und verwirft seine mächtige Hand. Man glaubt, dass man selbst kompetent ist, indem man meint, mit diesem lebendigen Gott in eigener Sache fertig zu werden. Sie haben sich alle getäuscht. Bei Gott gibt es kein Ansehen für solche Personen. Der Jesus kennt nur jene, die zu diesem Hirten kommen, als verlorene Schafe. Der Jesus rettet nur solche, die verloren sind. Der Jesus nimmt nur solche als der rechte Arzt an, die da in der Krankheit, in der Todeskrankheit ihres Sündenaussatzes sich bewusst sind, dass sie einen Heiland und Herrn brauchen, der von Gott hergegeben ist, durch Christum Jesum, unseren Vielgeliebten. Bist du bereit dazu, so zu kommen, wenn du nie so gekommen bist und den Heiland nie so im Herzen erlebt hast, bist du verloren und bleibst verloren. Wenn du nicht umkehrst, Jesus so zu erleben, und das, was Gott gibt, ist ewiges Leben. Er gibt ewiges Leben. Nicht erst im Jenseits, nein, schon hier. Kinder Gottes sind solche, die hier schon ewiges Leben haben. Da kommt es nicht darauf an, ob die vollkommen sind, ob die noch so viel Fehler machen, ob die vieles so verkehrt machen. Das ist unwichtig. Wir brauchen neues Leben. Wir müssen von Neuem geboren werden. Darum geht's, ob wir im Glauben schwach oder stark sind. Das ist nicht die Frage der Errettung. Die Frage der Errettung ist die neue Geburt, die wir brauchen, um ganz mit Christo vereint zu sein. Deshalb sagt der Jesus, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wir möchten jetzt stille werden und wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir sagen dir herzlich Dank, dass dein wunderbares Gotteswort eine Fülle von Weisungen und Mitteilungen erhält. Und du hast uns heute Abend gesagt, dass es gar keine leichte Sache sei, wenn wir nicht nach deinem Willen tun. Herr Jesus, mach du es uns heute Abend klar, was du von uns willst. Eine tiefgehende Hinwendung zu dir. Herr Jesus, wir wollen unseren Willen gänzlich in deine Arme, in diese starken, mächtigen Gottesarme legen. Das sagt dein Wort. Das ist nicht unsere menschliche Meinung, sondern so sagt es dein Wort. Herr Jesus, wir können dein Herz nur darin erfreuen, wenn wir nach deinem Worte tun, nicht wie wir wollen. Das ist ja Eigenwille. Du hast es uns heute Abend ganz klar gezeigt, Herr. Wir möchten dir und deinem Worte folgen, damit du verherrlicht wirst. Mach uns das ganz klar, ob wir diesen Geist Gottes haben oder ob wir Verlorene sind. Herr Jesus, schenke du Mut. Wir bitten dich jetzt ganz herzlich, dass du den Geist der Buße in unser aller Herzen sendest und dass wir aufrichtig werden vor dir. Und dass wir demütig werden, weil du solche annimmst, weil du ihnen Gnade gibst, die Gnade der notwendigen Errettung. Herr Jesus, wirke du das auch hier in unserer Mitte. Lass ein Durchbrechen geschehen. Herr Jesus, wie du es willst, wie du es in deinem Worte gesagt hast. Wir sind die, die da gewinnen. Und zwar alles. Hab Dank, Heiland, dass du für uns am Kreuz gehangen hast, dass du nicht auf unsere Sünde geschaut hast, dass du die Gemeinschaft mit uns gesucht hast. Hab Dank, Herr Jesus. Wir möchten es dir ganz herzlich danken und bitten dich nun, segne du uns, die wir heute hier zusammengekommen sind, auch solche, die nicht kommen konnten, segne du über Bitten und Verstehen und lass dieses ausgestreute Samenwort, o Herr, unser Gott, in den einzelnen Herzen durch Ja zu deinem Willen aufgehen als Frucht für die Ewigkeit. Und segne du dein ganzes Gottesvolk, die du schon erkauft hast, auf dieser weltweiten Erde. Und Herr Jesus, komme bitte bald. Wir rufen dich, unser Gott und unser Herr, weil du es gesagt hast, dass der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche ja, komme bald, Herr Jesus. Amen.